Ja, jetzt bin ich sehr froh, dass ich ankündigen darf, dass wir mit einem unserer Highlights heute weitermachen. Auch wenn er leider nicht direkt hier sein kann, ist er uns über einen Video-Livestream zugeschaltet. Und zwar Pater Karl Wallner aus dem Zisterzienserkloster in Heiligenkreuz. Er ist der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke in Österreich, Professor und Gründer der Hochschule Heiligenkreuz und vor allem bekannt als beliebter Redner. Hallo. Ja, er ist auch Jugendseelsorger und bekannt durch seine Vorträge, Bücher und das Mitwirken der international erfolgreichen CD Chant Music for Paradise. Ja, und heute ist er hier bei uns zugeschaltet zur GIG-Konferenz 2020 und er wird über das heutige Thema sprechen, nämlich die Schönheit unserer Glaubenswahrheiten. Passt gut auf, denn nach seinem Talk gibt es eine kurze Pause und nach dieser Pause habt ihr die Möglichkeiten, ihm Fragen zu stellen. Deswegen jetzt gut aufpassen, damit ihr ihm im Nachhinein gute Fragen stellen könnt. Nochmal eine große Runde Applaus für Pater Karl Wallner.
Ich wünsche euch einen schönen, gesegneten Tag. Könnt ihr mich hören? Funktioniert das? Ja, okay, gut. Ja, schön. Also ich sitze hier in Wien und ich grüße euch ganz herzlich. Heute am Nachmittag wird unsere Bundesregierung den nächsten Lockdown bekannt geben. Und das ist schon ziemlich dramatisch auch. Ich bin seit 10. März durchgehend hier in Wien, halte nur meine Vorlesungen an zwei Tagen sehr intensiv in Heiligenkreuz an der Hochschule, wo wir übrigens ganz tolle Studenten haben, auch aus Deutschland. Und das ist sehr aufregend, auch deshalb, weil Gott uns eine Mission hier gegeben hat. Wir übertragen seit 10. März jeden Tag um 12 Uhr die Mittagsmesse im Livestream und über verschiedene Medien, KTV, mehrmals in der Woche, jetzt dann auch EWTN und haben auf diese Weise eine seelsorgliche Reichweite, die sich auch darin ausdrückt, dass uns seit dem 10. März 32.000 Fürbitten geschickt worden sind. 32.000 Fürbitten hat man uns geschickt. Ihr hört vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen Lärm. Das ist, weil gerade in der Kapelle Leitungen gestemmt werden. Wir müssen dort kameratechnisch noch was verbessern. Aber ich hoffe, dass dieser Lärm nicht so laut bei euch hörbar ist und dass er bald wieder endet. Mein Thema sind die Schönheiten des christlichen Glaubens. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, weil das, worunter wir alle leiden, ist das Problem, dass wir eine Kirchenfrustration haben, dass wir eine Glaubensdepression haben. Ich glaube, dass das nicht nur mir so geht, sondern dass das ein weit verbreitetes Phänomen ist. Es ist immer wichtig, dass man dann auch Diagnosen stellt, wenn man sich krank fühlt oder wenn man sich schlapp fühlt oder wenn man sich müde oder verzagt oder depressiv fühlt, dass man schaut, was sind die Ursachen. Und die kann man sicher leicht benennen. Wir sind in Europa eine schrumpfende Kirche geworden. Es fehlt in unseren Gemeinden, außer dort, wo der Pater Paulus natürlich wirkt, es fehlt dort an Lebendigkeit, es fehlt an Freude, es fehlt an Begeisterung und vor allem, es fehlt auch am Willen, mehr zu werden, am Willen zu fischen. Papst Franziskus hat ja sein erstes Schreiben genannt Evangelii Gaudium, also die Freude des Evangeliums oder die Freude am Evangelium. Und wenn man dieses Schreiben von 2013 auf den Punkt bringen möchte, schreibt er, die größte Freude ist die Freude der Fruchtbarkeit, die Freude des Wachsens, die Freude der Vermehrung. Wir haben einen Relevanzverlust auch in der Öffentlichkeit, der schwer zu verkraften ist. Wir haben auch ein bewusstes ausgeklammert werden. Mir ist zum Beispiel gestern im österreichischen Rundfunk aufgefallen, dass man über die islamistischen Attentate in Nizza so berichtet hat, auch vom Wording her, dass man das Wort Christen nie in den Mund genommen hat, dass man das Wort Kirche nie in den Mund genommen hat. Man hat von Religion gesprochen und von Gottesdienst, ja, aber so, dass man eben jetzt das spezifisch Christliche nie nennen muss. Also wir haben ja auch, also ich bin sicher, dass das bewusst ist, weil ich weiß auch, wie es in den Redaktionen unserer öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen zugeht. Wir haben auch ein bewusstes Abgeschobensein und büßen jetzt gleichsam auch für die Jahrhunderte, wo die Kirche keine verfolgte Kirche war, wie wir es jetzt in dramatischer Weise sind, sondern wo die Kirche selbst auf der Seite der Täter gestanden ist, was wir offen auch zugeben müssen. Wir haben auch das Problem, dass wir vielfach nicht in die Zeit zu passen scheinen mit unseren Vorstellungen, die Gott uns geschenkt hat von Ehe, von Familie, von Beziehung als Bund und nicht nur als Liebelei und nicht nur ich möchte mit dir glücklich werden, ich möchte mit dir zusammen sein, solange es mir gut geht mit dir, sondern eben in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit und so weiter. Wir haben das Problem, dass der Wert des menschlichen Lebens deshalb auch sehr fragmentiert gesehen wird, dass Abtreibung heute sehr akzeptiert ist. In Österreich haben wir gerade erwarten wir gerade eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes zum Thema Euthanasie. Wenn dieser Damm bricht und wir dann Zustände wie in der Schweiz oder in Holland haben, dann gnade uns Gott und so weiter und so fort. Also ich möchte es am Anfang jetzt nicht fortsetzen, weil die Frustration haben wir eh genug. Ich möchte mal was Positives sagen. Ich bin seit 4 Jahren in einer neuen Kirche, nämlich in der katholischen Kirche, aber unter einem neuen Blickwinkel. Ich habe ja von 99 bis 2019, dann noch bis Februar, durfte ich die Hochschule Heiligenkreuz leiten, wurde schon 2016 dann zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke ernannt und habe dann sofort auch gesehen, ich muss raus, ich muss die Weltkirche kennenlernen, ich bin für Weltmission zuständig. Ich hatte einerseits einen Schock, weil in diesem Biotop Heiligenkreuz, das so gewachsen ist, 100 Mönche, 300 Studenten und so weiter, lebendige Jugendseelsorge, ich das nicht realisiert habe, wie kaputt die Kirche hier in Österreich ist. Das war der Schock. Und dann der positive Schock war bei meinen Besuchen in den Ländern Afrikas, in Asien, in Lateinamerika, eine lebendige, eine junge, eine glaubensstarke, eine führungsstarke Kirche, eine klare Kirche, eine eucharistische Kirche, eine marianische Kirche, überfüllte Priesterseminare, eine tiefe Frömmigkeit, eine wachsende Kirche. Wenn man sich die Statistik auch anschaut, also ich könnte auch viele negative Sachen natürlich sehen, sagen, die es dort auch gibt, ist klar. Aber grundsätzlich gibt es in den Ländern des globalen Südens in der Kirche eine andere Tendenz, nämlich die Tendenz des Wachstums aufgrund von Glaubensstärke, aufgrund auch einer sehr starken Sakramentalität. Und wir haben die Statistik eben, dass die Kirche in den letzten 100 Jahren tatsächlich um 1 Milliarde gewachsen ist. Wir haben so ein schlechtes Marketing, dass niemand weiß über unsere Zahlen. Jede Firma würde die sich auf die Fahnen heften, aber niemand weiß, wie viele Katholiken wir sind. Wir haben dieses Jahr eben die Grenze von 1,3 Milliarden überschritten. Wir wachsen jedes Jahr mehrere Dutzend Millionen. Wir haben Priester, 415.000 Priester derzeit. Die Berufungen steigen sehr stark in den Ländern des Südens, werden derzeit aber abgedämpft, dadurch, dass eben jetzt in Europa, in den Ländern mit einer hohen Priesterdichte, wir haben eine sehr hohe Priesterdichte in Europa, jetzt die Generation eben der Priester alt geworden ist und viele halt jetzt in den Himmel aufbrechen. Und wir haben 415.000 Priester, wir haben 630.000 Ordensfrauen, auch hier ein Wachstum in den Ländern des Südens und ein Schrumpfen in den alten, ehemals christlichen Ländern, bei uns in Europa und in den Ländern des Nordens. Und wir haben derzeit zum Beispiel 115.000 Priesterstudenten, also von 415.000 seienden Priestern und dann 115.000 Priesterstudenten. Davon sind auch 87.000 in den Ländern des Südens. Also wenn man das so anschaut, ja, firmenmäßig unter Anführungszeichen geht es uns nicht schlecht, aber uns nützt es halt sehr wenig, weil wir in Europa eben diese Situation haben, dass, wie Papst Benedikt das gesagt hat, das kulturelle Gewebe des Christentums ist faktisch weggebrochen. Also die Selbstverständlichkeit auch, dass die Leute zumindest in die Christmette gehen oder noch wissen, was man Ostern feiert oder mit dem etwas anfangen können. Also die ist einfach weg. Ja, also wir sind eine Minderheit in unseren ehemals christlichen Ländern. Ich meine damit die Gläubigen, die wirklich bewusst Gläubigen, und die Statistiken sind ja auch sehr dramatisch. Die Shell-Jugendstudie, 5 Jahren von 2015, hat die Religiosität der jungen Deutschen untersucht. Nur 9% der jungen katholischen Deutschen beten. Nur 9%. Gegenfrage dann bei den Muslimen sind es 82%. Und bei den orientalischen Christen und bei den Orthodoxen, von denen ja auch nicht wenige durch Migration zu uns gekommen sind, sind es auch so an die 80%. Also die kommen sehr glaubensstark zu uns. Wir haben zum Beispiel hier in Wien eine sehr, sehr starke Community eben der orthodoxen, der orientalischen Kirchen. Ich habe selber Freunde, die hier zur Mittagsmesse kommen, ein syrisch-orthodoxer Christ, ja, und die haben eine sehr viel tiefere Sicht eben jetzt des Glaubens. Ja, was brauchen wir, um in die Zukunft zu kommen? Ich möchte euch 4 Punkte mal geben und dann über 7 Schönheiten des christlichen Glaubens sprechen. Ja. Wir brauchen 4 Punkte. Also ich könnte endlos über das reden, was man brauchen würde. Da gibt es unendlich viele Anleitungen. Ich habe mir gedacht, ich sage euch doch die 4 Sachen, die mir am wichtigsten sind. Das erste ist, dass wir missionarisch werden müssen. Und da brauchen wir einen Mentality Change. Ich stelle wirklich fest, auch anhand dessen, was in Deutschland gerade läuft, ja, wo ja Papst Franziskus auch interveniert hat, man möge, wenn man eine Erneuerung der Kirche anstrebt, und das ist ja die an sich gute Absicht des synodalen Weges, man möge doch das große Thema der Evangelisierung nehmen, der Mission, und man stellt einfach fest, dass es nicht einmal in bestimmten Organen der Kirche gibt's gar keine Rezeptivität mehr. Also diese Wellenlänge, Mission, missionarisch sein, also die wird gar nicht gehört. Das ist so wie eine Frequenz, ja, die unsere Ohren nicht mehr wahrnehmen können, hat man das Gefühl. Also wenn der Papst bittet, wir sollen über Mission, über Neuevangelisierung reden, das ist schon seit Jahrzehnten so, also dann weiß man gar nicht, was er will. Und ich staune auch, weil ich dem Papst jetzt in den letzten 4 Jahren ja 12-mal begegnet bin, ich staune auch also über das Franziskusbild, das unsere Medien hier oft von ihm zeichnen, dass das Thema Mission, das sein Hauptthema ist, überhaupt nicht vorkommt. Und der Papst meint, du musst missionarisch werden, denn diese Fruchtbarkeit gibt dir Freude. Die größte Freude haben Eltern, wenn ihre Kinder, wenn sie von Gott weg sind, wieder zum Glauben finden. Die größte Freude habe ich, wenn ein Moslem, wie ich es jetzt oft erleben darf, ein Perser, ja, von weit her jetzt eben kommt und dann plötzlich sich für den Glauben interessiert, sehr intensiv interessiert, dann zur Taufe kommt und dann gleich nachher auch gleich wieder selbst den Glauben weitergeben möchte. Diese Fruchtbarkeit, dieses Fruchtbarwerden, das löst in uns die größte Freude aus. Das ist auch ganz selbstverständlich, das ist in uns angelegt. Wann freuen sich Menschen am meisten, wenn das Baby kommt? Ja, also ich habe das als Jugendseelsorger immer gesehen, dass die größte Freude, vor kurzem hat mir ein Freund aus Bochum, der hat mir jetzt also dann alle 5 Minuten über WhatsApp geschrieben, wie eben jetzt die Situation der Geburt von seinem Baby, von seinem ersten Baby ist. Ja, also der Muttermund ist schon 5 Zentimeter geöffnet und so weiter und so fort. Da merkst du die Euphorie dieses jungen Papas jetzt eben, dass hier etwas Neues, Lebendiges jetzt eben kommt. Ja, und ich kann euch nur sagen, diese Freude, ja, die hat dann etwas Ansteckendes an sich. Man ist dann selber ganz begeistert. Und also das würden wir brauchen. Dazu brauchen wir aber diesen Mentality Change. Wir müssen wieder wachsen wollen. Ja, wir müssen wieder wachsen wollen. Und Mission hat etwas auch mit Werbung zu tun. Ich komme aus einem Sparmarkt, den mein Bruder jetzt weiterführt. Und das ist ganz klar im weltlichen Bereich, wer nicht wirbt, der stirbt. Und wir haben keine Bewerbung von uns selber, auch weil wir einen Minderwertigkeitskomplex haben und weil wir glauben, dass das Produkt, das wir vertreten, nicht wirklich gut ist. Und darüber möchte ich dann eben sprechen, dass wir das auch tiefer begreifen, wofür wir eigentlich stehen. Das Zweite ist, um in die Zukunft zu kommen, du musst dich rufen lassen. Also jeder, der jetzt hier im Livestream dabei ist oder ihr, der da in Bad Göggingen, also dem Lockdown trotzt, wir müssen wissen, dass es um dich geht. Es geht um dich als Einzelnen, um jeden Einzelnen. Und du musst dich rufen lassen. Ja? Von dir hängt die Zukunft der Kirche ab. Nicht? Also Jesus steht am Seeufer, so beginnt das Ganze. Und er pickt sich da ganz konkrete Leute raus. Ja? Die haben nicht drauf gewartet. Ja? Und da steht Jesus plötzlich und sagt, folge mir nach. Und das ist eben sehr wichtig. Also Jesus ruft Personen, weil die Weitergabe des Glaubens nur Personal gibt. Also die Produktion von Büchern bringt uns nicht wirklich in die Zukunft, wenn die nicht gedeckt sind durch das personale Zeugnis, das wir jetzt eben haben. Wir haben in allen Evangelien Listen, Namenslisten von den Aposteln, die Jesus gerufen hat. Ja? Und es geht um jeden Einzelnen, jeder hat einen Namen, jeder ist gerufen. Gott ruft über Personen in die Kirche, jeder ist daher wichtig. Also das Zweite ist, du musst dich rufen lassen und überlegen, was ist meine Berufung und zugleich meine Mission. Ja, jeder hat eine Mission, sagt der Papst, und jeder ist eine Mission. Das Dritte ist, ich durfte da ja mitarbeiten mit dem Johannes Hartl und dem Bernhard Meuser und mit anderen am Mission Manifest 2018. Da wurde das auf der Mehrkonferenz relaunched. Und die erste These des Mission Manifest lese ich mal vor. Da heißt es, uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus übergeben. Sie ist ja weniger eine Institution oder Kulturform als eine Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Wer Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn nachfolgt, wird andere für eine leidenschaftliche Nachfolge Jesu entzünden. Also das ist wirklich die erste These und das ist das Fundamentalste von allem, dass Christsein in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus besteht. Ja, Christ ist man, weil man, Römerbrief 6, eingetaucht ist in Christus. Wir tragen ab der Taufe seinen Namen. Wir sind ein Christus. Ja, und das ist so fundamental, dass ich mich wirklich gewundert habe, also wie dann heftige Kontroversen sogar nach dem Mission Manifest ausgebrochen sind und gerade aus Formen eben jetzt oder aus Institutionen der katholischen Kirche, die eigentlich für die Weitergabe des Glaubens verantwortlich wären, also hier eine Art Opposition gekommen ist. Weil ohne diese persönliche Entscheidung für Christus, mit Christus, in Christus, ohne ein Leben in Christus, ist keine Zukunft da. Ja, in deinem Glaubensleben nicht und für die Zukunft der Kirche auch nicht. Die Kirche nur zu lieben, weil eben jetzt irgendwann die Kirchenglocken läuten oder weil das eine Kulturform ist, durch die wir halt schöne Weihnachtslieder haben, die dann aber eh schon überlaufen werden durch Jingle Bells, also das ist einfach zu wenig. Das trägt dich auch nicht. Ja, das ist gar nichts. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Also verliebe dich in Jesus, um das auf den Punkt zu bringen. Das Vierte ist, und jetzt komme ich zu meinen 7 Punkten der Schönheit, du musst deinen Glauben kennen. Du musst deinen Glauben kennen. Warum? Weil im Glauben, im christlichen Glauben, ein Profit steckt. Da steckt etwas drinnen, das Profit bringt, das dir ein Plus bringt, das dir eine andere Weltsicht ermöglicht, das dich stärkt, ja, das dir Kraft gibt, ja, das dir Freude jetzt eben gibt. Und da haben wir eine unglaubliche Dekadenz in den letzten Jahrzehnten erlebt, die ich oft auch sehr dramatisch erlebe, auch durch die Seelsorge, die jetzt über den Lockdown beziehungsweise über die Corona-Krise hier ausgebrochen ist, durch die vielen E-Mails, die ich bekomme, auch von Menschen, die interessiert sind am Glauben. Wir können auch nur dann eben in einer multireligiösen Gesellschaft bestehen. Wir haben eine pluralistische Gesellschaft im Augenblick. Meine Mutter, die hat noch die wusste nicht, was ein Moslem ist. Ja? Und mittlerweile wohnen in der Nachbarschaft also schon ganze türkische Familien dort, die jetzt eben einen anderen Glauben jetzt eben haben. Die Esoterik ist voll bei uns eingebrochen, ist noch da. Ja? Der Buddhismus gilt als die coole Religion und überall in jeder Therme findet man also die netten Buddha-Statuen, ja, so zur Selbstberuhigung mit dem netten Bäuchlein und so weiter. Und wir müssen unseren eigenen Glauben kennen, auch um um Rede und Antwort zu stehen. Ich habe vor einigen Tagen, bin ich zufällig auf Facebook auf eine Seite gestoßen, die heißt Generation Islam. Und dort gibt es Videos, also die ist sehr extrem, würde ich sagen. Dort gibt es Videos mit 10.000 Follower, wo jetzt eben zum Beispiel die Geschichte Europas dargestellt wird aus muslimischer Perspektive. Und das ist abenteuerlich, also welche, und das flutscht auch rein. Also es ist richtige Propaganda. Und das flutscht aber rein, weil bestimmte Dinge sind sehr durch Karten und durch Grafiken sehr gut dargestellt. Ich frage mich, wo sind wir? Ja, wo sind wir als Christen mit unserer Kenntnis, mit unserer authentischen Weitergabe, das, was wirklich ist? Wo sind wir, wo stehen wir? Für mich ist die größte Freude eben jetzt, sind die Menschen, die ich kenne, die von weit her kommen. Das waren in der Jugendseelsorge in Heiligenkreuz vor allem Österreicher, einheimische Mädchen, Burschen, die von weit her, oft aus den Drogen oder jetzt eben aus Krisen, aus Satanismus und so weiter zu Christus gefunden haben und dich begleiten durfte, oder auch nur die aus einem lauen Kulturchristentum gekommen sind. Und jetzt bei Missio Österreich haben wir eine eigene Schiene aufgemacht, indem wir uns kümmern auch um Menschen, die aus dem Islam kommen, die als Migranten zu uns gekommen sind. Und hier gibt es gerade unter den Persern ein Kulturvolk, das wirklich also in mir Bewunderung auslöst, ein derartig großes Interesse am Christentum. Mein Kollege ist Nationaldirektor von Teheran, denn es gibt die päpstlichen Missionswerke, es gibt ja auch eine kleine Kirche, eine dort auch agieren könnende kleine Kirche im Iran. Mein Kollege, der Nationaldirektor von Teheran, hat gesagt, sie schätzen, dass im Untergrund im Iran 1 Million, wenn nicht weit mehr sogar, getauft sind, weil bei den Persern so ein großes Interesse am Christentum besteht. Man muss dazu natürlich sagen, die wenigsten katholisch. Ich habe aber hier auch einen Mitarbeiter mittlerweile angestellt, der im Untergrund in Persien getauft worden ist. Ich habe auch eine Mitarbeiterin, die 1976 geflohen ist und die hier die Katechisten aus dem persischen Bereich jetzt eben ausbildet. Und wir haben jetzt vor 2 Tagen so eine Schulung begonnen für schon Getaufte. Wir nennen das 12x12. Also wir bilden die getauften Perser dann dazu aus, dass sie selbst wieder apostolisch den Glauben in Farsi an ihre Leute jetzt eben weitergeben. Und die brennen danach. Die haben ein brennendes Interesse. Die interessieren sich für Dreifaltigkeit, die interessieren sich für wer war Jesus, die interessieren sich für die Sakramente, die interessieren sich für eucharistische Anbetung, warum er da niederkniet und so weiter. Also es ist wirklich fantastisch, weil bei uns hat man oft das Gefühl, es interessiert gar nicht. Ja, gut, also das ist auch eine große Freude. Du musst deinen Glauben kennen und du musst dich dafür interessieren und du musst auch beten, dass wir Priester oder die Katechisten, Katecheten, die wir haben, die Verantwortlichen für die Weitergabe des Glaubens, also die eigentlich Verantwortlichen für die Multiplikation, also dass wir das besser machen. Wir brauchen da ein bisschen mehr Professionalität, wir brauchen ein bisschen mehr, was heißt ein bisschen mehr? Wir brauchen viel mehr Spirit, wir brauchen mehr Professionalität. Ich empfehle auch meinen Studenten immer, sie sollen sich Videos anschauen über weltliches Management oder weltliche Vorträge, zum Beispiel Gedankentanken und so weiter. Da geht es nicht um Gott, ja, da geht es um die Art und Weise, wie ich etwas vermittle. Das müssen wir viel besser jetzt eben können und lernen. So, jetzt meine 7 Schönheiten. Seid ihr noch da? Hört ihr mich? Könnt ihr winken? Ja, also es ist nämlich furchtbar. Ich sitze da in einem leeren Büro und ihr sitzt dort irgendwo weit weg im ja, aber wir schaffen das. Also meine 7 Schönheiten für des christlichen Glaubens. Die erste Schönheit und der erste Profit des christlichen Glaubens ist das völlig andersartige Gottesbild, das uns hier vorgestellt wird. Wir haben ein Gottesbild, in dem Gott eins ist, einzig ist, einzigartig ist und doch ganz anders als in allen anderen Monotheismen oder allen anderen theistischen Vorstellungen. Wir glauben nämlich, dass dieser Gott, und wir durften durch die Offenbarung da hineinschauen, in das innere Sein des einen Gottes, dass dieser Gott dreifaltig ist. Dass dieser Gott in sich ein Beziehungssystem ist. Dass es in ihm das eine, das andere und die Einheit von beiden gibt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben, dass deshalb das Wort Liebe, mit dem Gott sich definiert hat. Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Titel der ersten großen Enzyklika des deutschen Theologenpapstes Benedikt XVI. Deus Caritas est. Gott ist die Liebe. Dass dieses Wort Liebe, wenn wir es von Gott sagen, nicht nur ein Wort ist, sondern dass es Wirklichkeit ist, weil Liebe braucht immer Beziehung. Liebe braucht immer das Gegenüber. Liebe braucht immer das Du, das Ich, das sich im Wir findet, mit dem Du vereint und dann zum Wir wird. Ich, Du, Wir. Also das ist eigentliche Liebe. Und das müssen wir tiefer begreifen. Ich meine, es ist schwer. Wir sind es gewohnt, immer Kreuzzeichen und Ehre sei dem Vater und so weiter. Also wir verwenden diese Glaubensformeln, aber für uns haben sie nicht diese Sensation, die sie zum Beispiel für Menschen haben, die aus dem Islam kommen. Die besten Prüfungen, die ich an der Hochschule über den Traktat Trinität hatte, das waren die Prüfungen, die Konvertierte aus dem Islam abgelegt haben. Weil das war die Frage, die sie brennend interessiert hat. Wie kann es sein, dass Gott eins und einzig ist und zugleich jetzt eben Vater, Sohn und Heiliger Geist in sich different und in sich verschieden? Und der Grund dafür ist letztlich, dass dieser eine einzige Gott, ja, und da bin ich jetzt bei der zweiten Schönheit des Glaubens, dass dieser eine einzige Gott, weil er in sich differenziert ist, deshalb auch eben jetzt aus seiner Ewigkeit auf die Seite der Endlichkeit treten kann. Die zweite Schönheit des christlichen Glaubens ist die Kreativität Gottes, indem er aus sich heraus ein anderes sein lassen kann, ohne dessen zu bedürfen. Die zweite Schönheit des Glaubens ist die Kreativität Gottes. Das ist seine Schöpfung. Wir haben nämlich, wenn wir genau nachdenken, eine Schwierigkeit. Warum soll Gott, wenn er in sich Gott ist und wenn er in sich erfüllt ist, warum soll er dann ein anderes außerhalb von sich selbst sein lassen? Braucht er das? Oder ist er vielleicht so, wie es die Neuplatoniker, die schon Monotheisten waren in der Antike, kocht er gleichsam über, so wie die Milch? Ja, der kann gar nicht anders, als jetzt aus sich herauskochen. Ist Endlichkeit seine einem Kosmos sich gegenüberstellt, eine endliche Welt mit einem geistbegabten Wesen namens Mensch. Braucht er das? Oder jetzt eben das Problem, das die deutschen Idealisten haben. Ist es die Einsamkeit Gottes, die ihn dazu drängt, jetzt sich ein Gegenüber zu schaffen? Oder braucht er, ich sage das sehr salopp, um etwas zu haben, das sich vor ihm verdemütigt, das sich vor ihm niederwirft, das ihn anbetet, nicht? Einsam ward der große Weltenmeister, deshalb schuf er Geister, hat Schelling im 19. Jahrhundert gedichtet. Entschuldigung, das war Schiller, aber auf der Basis des deutschen Idealismus. Also braucht er dieses Gegenüber, damit es ihm besser geht, weil wenn niemand weiß, dass er Gott ist, dann hat er keine Anbetung, braucht er das zu seiner Ehre. Also diese verschiedenen Theorien, oder ist ein Gott ein abstraktes, wabberndes Etwas? Ja, das dann auch keine Schöpfung hervorbringt, wie wir es zum Beispiel im Buddhismus haben. Da ist immer alles schon da, gibt es keinen Namen für das Göttliche. Und hier sagt uns der christliche Glaube, nein, weil Gott jetzt in sich erfüllte Liebe ist, weil er in sich schon erfüllte Seligkeit ist, deshalb schafft er die Welt aus einem Ratschluss der Liebe. Er möchte gleichsam seine Liebe, die er in der Ewigkeit, in seinem ewigen dreifaltigen Sein hat, ausdehnen in die Endlichkeit hinein. Ist ein bisschen abstrakt jetzt vielleicht, aber im Dialog mit anderen Religionen ist es nicht unbedeutend, jetzt eben zu sehen, dass Gott aus freier Liebe schafft. Ja? Und deshalb ist er auch nicht bedürftig einer Unterwerfung dieser Schöpfung. Es ist eine unendliche Seinskluft zwischen ihm und dieser Welt und es ist reine Liebe, weil er geschaffen hat und in reiner Liebe eben, dass er diese Schöpfung dann in sich hinein verklären möchte in der Ewigkeit. Schafft es noch? Die dritte Schönheit des christlichen Glaubens ist seine Kommunikationsbereitschaft. Ja, wir sagen dazu auch Offenbarung. Wir glauben an einen kommunikationsfreudigen Gott. Wir glauben an einen Gott, der sich nicht versteckt. Ja, der nicht sagt, ich bin Gott, ich bin unendlich und pst, ich sag's euch nicht, schaut's mal und sucht's nur, ob ihr mich finden und entdecken könnt, ja, aber ich versteck mich vor euch. Nein, sondern er beginnt selbst eben jetzt in einem Prozess in die Welt hineinzusprechen. Und er beginnt gleich auch damit, dass er mal verbietet den Menschen, sich selbst was vorzustellen über Gott. Das Erste, was Gott macht, ist das Bilderverbot. Kein selbstgemachtes Bild. Denn er hat uns die Veranlagung geschenkt, Kraft der Geschöpflichkeit und der Geistlichkeit, die wir haben, dass wir Sehnsuchten danach haben, ihn zu verstehen, ihn zu begreifen. Wir sind religiös von Natur aus, wir sind transzendental, wir sind strebsam nach dem Letzten. In uns steckt ganz tief drinnen, wenn wir es nicht materialistisch zudröhnen, diese Frage steckt in uns drinnen, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Grund meines Seins? Gibt es ein Letztes, einen letzten Sinn, ein letztes großes Ganzes? Gibt es Gott? Diese Fragen stecken in uns drinnen und wir sind dann immer in Gefahr, weil wir unter diesen Fragen leiden, uns selber Antworten zu geben. Und deshalb kommt Gott und spricht sich selbst aus. Er beginnt sich selbst zu offenbaren. Er gibt sein Geheimnis preis. Im Alten Testament sehr schön, indem er sich einen Namen gibt. Es ist nicht bloß der Name Gott, El, sondern es ist der Name, von dem wir nur wissen, dass er aus 4 Konsonanten geschrieben worden ist, J-H-W-H. Wir wissen definitiv nicht, wie man es wirklich ausgesprochen hat, Yahweh, Yahweh und so weiter, weil man durfte es auch nicht aussprechen. Diesen Namen, nicht der im brennenden Dornbusch ausgedeutet wird, ich bin der, ich bin. Ich bin der, der für euch da ist. Ich bin der, der euch aus Ägypten befreien wird. Ich bin ein fürseiender Gott. Ich bin ein seiender und fürseiender Gott. In der Septuaginta im Griechischen dann übersetzt, ich bin der Seiende. Nicht? Also dieser Gott, der einen Namen hat, der aber unaussprechlich ist, der ein unaussprechliches Wort jetzt eben im Alten Testament noch bedeutet, der wortet sich dann selbst in Jesus Christus aus. Und das ist die 4. Schönheit unseres Glaubens. Entschuldigung, dass ich so dogmatisch und theologisch bin. Aber die 4. Schönheit ist, dass Gott in das Gegenteil seiner selbst geht. Der unendlich geistige Gott, ja, Gott ist unfasslich, Gott ist zeitlos, Gott ist ewig, Gott ist maßlos, ja, in seinen Dimensionen, Gott ist nicht zirkumskriptiv, der geht in die Zeit hinein. Wir sind 2 Monate vor Weihnachten, wo wir das feiern werden, dass Gott eben ins Gegenteil seiner selbst geht. Der Unendliche erscheint in der Gestalt der Endlichkeit. Der heilige Bernhard, unser Ordensvater, nachdem wir nicht benannt sind, sondern nach dem ersten Kloster Zisterzium, Zisterzienser. Der heilige Bernhard, also wir sind keine Bernhardiner, der heilige Bernhard sagt, Gott verkürzt sich auf Krippenlänge. Ja? Auf Krippenlänge verkürzt sich Gott, dieses kleine Baby, das wir dann in der Krippe haben, ja, wo der liebe Evangelist Lukas unsere Fantasie so bebildert hat mit seiner Schilderung der Geburt Christi, wo auch die Windeln schildert, in die das Kind gewickelt wird. Und ihr wisst alle, wozu ein Kind Windeln braucht. Ja. Also der unendliche Gott kommt in diese menschliche Gestalt, ja, und er kommt eben in die Kleinheit. Er ist der Gott mit uns. Und das bekennt keine andere Religion. Den anderen Religionen ist Gott weit draußen. Ja, also er ist das, was über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, wie der heilige Anselm von Canterbury das im 12. Jahrhundert auf den Punkt gebracht hat. Er ist das Maximale, die maximale Vorstellung und so weiter. Auch wenn er nur gedanklich wäre, dann wäre eine maximale Idee, eine absolute Idee. Nicht? Und im Christentum erscheint er in der Gestalt der Endlichkeit. Ein Kind, das in Windeln gewickelt wird. Ein Kind, das im Leib der Jungfrau, in dieser berühmten, im Te Deum heißt es, non horruisti virginis uterum. Du hast keinen Horror davor gehabt, du unendlicher Gott, du hast keine Angst davor gehabt, ja, in den Leib, in den Uterus einer Frau zu gehen, ganz klein zu werden. Übrigens, die Menschwerdung feiern wir nicht am 25. Dezember. Die feiern wir 9 Monate vorher, am 25. März, am Fest der Verkündigung, wo Maria ihr Fiat gibt, da wird dieser unendliche Gott in kleinster Weise im Leib der Jungfrau Maria gegenwärtig. Das Lieblingsfest der kleinen Therese von Lisieux, weil da eben jetzt Gott am kleinsten war, wo er beginnt eben im Leib der Jungfrau Maria zu sein. Also das ist eine von keiner religiösen Fantasie erreichbare Vorstellung. Das kann man nicht erfinden, hat der Tullian gesagt. Ich glaube, quia ineptum, quia absurdum, weil es nicht ausdenkbar ist, weil es unerfindbar ist, dass Gott jetzt eben die Gestalt eines Menschen jetzt eben annimmt. Und das zeigt uns auch eben jetzt dieses dass Gott aus der Unendlichkeit in die Endlichkeit absteigt. Es zeigt uns auch diese andersartige Struktur des Christentums im Unterschied zu allen Religionen. Hier zitiere ich immer den Karl Barth, weil der unverdächtig ist, weil er nicht katholisch war, sondern ein reformierter Theologe, 1968 gestorben, der das irgendwie auf den Punkt gebracht hat, wenn er sagt, Religionen sind die Suche des Menschen nach Gott. Und die biblisch-jüdische Religion, die christliche Religion, ist die Suche Gottes nach dem Menschen. Hier versucht der Mensch, zu Gott zu kommen, sich ein Bild von Gott zu machen, durch Wege, durch Weisungen, durch Leitungen. In all diesen Religionen gibt es auch dann Anleitungen, die oft dann Gott vom Himmel her gibt, in Form eines Buches, Koran oder auch der Tora, oder jetzt eben durch von Menschen entdeckte Wege, achteilige Pfade und so weiter. Aber hier wird Gott selbst zum Weg. Hier macht er sich selbst zum Weg, auf dem wir dann eben zu Gott kommen können. Ich bin Weg, Wahrheit und Zoe und Leben, sagt Jesus. Nicht? Also hier ist etwas unerfindlich anderes da. Der unendliche Gott kommt im Gegenteil seiner selbst, hat Luther gesagt. Also das ist einfach faszinierend, dass der große Gott, den ja alle irgendwie suchen, wir haben sogar Physiker, die Theisten waren und die nicht gezweifelt haben, dass hinter der Maximalität eben jetzt auch dieser Welt ein maximalerer und anderes Sein stecken muss, eine letzte unverursachte Ursache und so weiter. Aber dass der jetzt selbst in diese Welt eintritt und als Jesus von Nazareth anschaubar, hörbar wird, dass der angreifbar wird, ja, halt mich nicht fest, memu habtu, sagt dann der Auferstandene, eben jetzt so von Maria Magdalena. Also jetzt ist mit dem physischen Angreifen vorbei, ja. Also jetzt geht das weiter in der Gestalt der Verklärung. Aber es heißt im ersten Johannesbrief, im ersten Vers gleich, nicht, was von Anfang an war, was wir geschaut und gesehen haben, was wir mit unseren Händen angefasst haben. Ja, also das verkünden wir uns, ein anfassbarer Gott. Die fünfte Schönheit des Glaubens ist die Torheit der Liebe, die Gott hat. Ja, die Torheit der Liebe. Ich könnte auch sagen, da geht's um das Kreuz. Dass Gott eben in der Welt nicht erscheint als Potentat, sondern dass er als einer, der um Liebe bettelt, in diese Welt kommt, in einem Zeichen, das tiefgründiger nicht sein könnte, nämlich im Zeichen der totalen Hingabe. So wie es im Johannesevangelium von Jesus selbst ausgewortet wird. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Also diese Liebe, die sich in der Hingabe in die Partikularität des Todes hineinbegibt, das ist etwas ganz Einzigartiges. Und wir müssen aufhören, das Kreuz auszuhöhlen. Wir müssen es wieder begreifen, eben als das Zeichen einer maximalen Liebe und letztlich einer törichten Liebe. Für menschliches Verständnis ist es töricht, dass eben ein unendlicher Gott, ja, in die Gestalt der Endlichkeit gibt und dann noch sogar den Tod auf sich nimmt, um ein solches Zeichen zu setzen. Ich sage es ein bisschen einfacher, so wie es mir geht. Ich mache immer den U-Bahn-Test hier in Wien. Also ich bin manchmal mit der U-Bahn unterwegs. Und dann nütze ich die Zeit oft beim U-Bahn-Fahren und schaue herum. Es ist auch jetzt das Phänomen ja durch diesen Lockdown, also alle mit ihren Masken, da kann man auch schauen, was die alle für Masken haben. Wir haben übrigens von Missio Österreich, haben wir sehr schöne eigene Masken gemacht mit Kreuzen oben und so weiter. Also damit das Ganze auch ein bisschen, wie soll ich sagen, stilvoll ist, dieses grausliche Instrument, das wir da jetzt plötzlich vorgesetzt bekommen. Aber immerhin, man muss immer versuchen, aus was Negativem was Positives zu machen. Nein, zurück zur U-Bahn. Und da schaue ich herum. Die meisten Leute beachten einen ja heute nicht mehr, auch wenn man da als schwarz-weiß gekleideter Zisterzienser herumläuft, weil wir so Multikulti geworden sind. Und die meisten schauen auch überhaupt nicht, weil sie alle also da und in ihrem Smartphone eben jetzt herumtun. Und ja, und ich schaue immer herum und dann mache ich eben jetzt den Test, indem ich mir sage, Jesus, für die bist du alle gestorben. Ja. Und ich muss euch wirklich sagen, das ist für mich immer eine Glaubensherausforderung. Ja, wenn ich mir diese komischen Typen anschaue, mit ihren Tätowierungen und mit ihren irgendwie und irgendwas und so weiter und so fort, ja. Also da denke ich mir, Jesus, die liebst du alle, für die hast du dich ans Kreuz nageln lassen. Ja. Das ist also für mich, ja, der ja als Christ leben möchte und auch alle lieben möchte, ist das echt eine Herausforderung und führt mir diese Torheit der universalen Liebe, wie der ans Kreuz genagelte Heiland sie gezeigt hat, führt mir diese Torheit eben jetzt vor Augen. Und das ist ein großer Profit, dass jetzt eben Gott ein universal Liebender ist. Er liebt nicht nur die Braven, die Guten, sondern er liebt die davongelaufenen Schafe. Und im Himmel herrscht eben mehr Freude über jeden Sünder, der heimfindet, als über 100 Gerechte oder 99 Gerechte, die das nicht notwendig haben. Also die Torheit der Liebe Gottes als fünfte Schönheit. Noch zwei Schönheiten des christlichen Glaubens. Die sechste Schönheit ist die Sinnlichkeit, in der Gott wirkt. Die Sinnlichkeit, in der Gott wirkt. Wir bestehen nämlich aus Geist, Seele und wir bestehen aus einem Leib. Und zu dieser Leiblichkeit gehört auch die Psychologie der Sinnlichkeit. Zum Beispiel, mir fällt jetzt spontan, habe ich hier nicht, mir nicht aufgeschrieben, aber ich finde es ganz toll, dass wir Christen alles essen dürfen. Ja, also ich war gestern erst wieder mit einem lieben Freund aus Afghanistan, der mich ein bisschen als Vater auch so sieht, aber ein ganz lieber Kerl, aber er ist Moslem und hat ein bisschen Angst davor, sich zu sehr jetzt eben für den christlichen Glauben zu öffnen, aber den Pater Karl mag er eben, und der Liebe, und auf jeden Fall, wie kompliziert es dann ist, was zum Essen zu bestellen, ja. Und ich bin auch dankbar, dass ich nicht wie meine Schwester hatte Corona, die hat keinen Geschmackssinn mehr. Ja, also da bin ich dem lieben Gott sehr dankbar, dass er mir diese Form von sinnlichem Genuss noch ermöglicht eben jetzt, weil ich esse sehr gerne und ich habe einen sehr, ja, ich esse wirklich gerne. Das ist eine große Schwäche, die ich habe, zugleich aber auch ein Gottesgeschenk, weil der liebe Gott, ja, das uns auch geschenkt hat, dass wir gut essen dürfen. Das ist eine schöne Sache. Worüber ich reden wollte, ist, dass Gott in dieser Sinnlichkeit unserer Leiblichkeit entgegenkommt durch die Sakramente. Diese sechste Schönheit ist, dass Gott über die Sinnlichkeit uns seine Gnade schenkt. Alle Sakramente gehen über die Sinne, gehen über die Leiblichkeit. Ja. Alle Sakramente sind nicht bloß ein geistliches Tun, also ein Gebet könnte kein Sakrament sein, sondern bei einem Sakrament brauchst du immer eine Action. Da brauchst du immer etwas, was in der Sinnlichkeit, in der Wahrnehmung geschieht. Da muss Wasser fließen, da muss Öl gesalbt werden, da werden Brot und Wein, Nahrungsmittel plötzlich zum Lebensmittel in einem übernatürlichen Sinn. Da hast du jetzt eben Handauflegung bei den Wein und so weiter. Also du hast immer Sinnlichkeit dabei. Sogar bei der Ehe ist es sogar so, dass der bloß geistig geschlossene Bund dann erst eben in der geschlechtlichen Vereinigung definitiv unauflöslich wird. Also wo dieser Bund dann auch in der Leiblichkeit gleichsam bestätigt und zum Eigentlichen dann gebracht wird, zum unauflöslichen Zeichen der Hingabe Christi an seine Kirche und so weiter. Also du hast immer diese Leiblichkeit, diese Sinnlichkeit, die da drinnen steckt und wir dürfen auch in unseren Feiern dann diese Sinnlichkeit ausleben. Ja, also die, was hat man nicht aufgewendet, ja, um das Mysterium der Eucharistie zu umkleiden mit den herrlichsten architektonischen Bauten, den Kathedralen, den Basiliken, den Kirchen. Was hat man nicht aufgewendet und wendet man auf, um jetzt eben das Mysterium wieder des Sakramentes der Eucharistie einzubetten jetzt in eine Musikalität, die den Himmel gegenwärtig machen soll. Was sind nicht für tolle Messen komponiert worden oder schon in den Urzeiten der gregorianische Choral, wie wir Mönche jetzt eben singen, nicht der diese Schönheit sinnlich vertont, dass dann etwas mit dir macht eben jetzt. Ja. Also Gott wirkt sinnlich. Das ist eine sechste Schönheit des christlichen Glaubens und das fehlt mir ein bisschen auch, diese Sinnlichkeit. Ich bin dem Johannes Hartl so dankbar, dass der eine Konferenz wie die Schön veranstaltet, aber die Schönheit, die sich in der Sinnlichkeit ausdrückt, in der kirchlichen Kunst, in der kirchlichen Musik, aber auch in weltlicher Schönheit und so weiter, die ist ein Zeichen eben jetzt des Hineinwirkens Gottes in unsere Welt. Und der letzte Punkt, die siebente Schönheit, ist, dass Gott uns Ewigkeit schenkt. Also, dass unsere partikuläre, fragmentierte Existenz hier auf Erden, die auch so ungerecht jetzt eben verlaufen kann, Was kann ich dafür, dass ich an einem Faschingssonntag geboren bin und deshalb vielleicht auch so eine positive Mentalität habe, dass ich in meinem Leben so viel Gutes jetzt eben erleben konnte im Vergleich zu dem, was ich jetzt in den Ländern des Südens gesehen habe, an Armut, an Elend, auch an Krankheit und so weiter und so fort. Dass dieses Irdische einmündet, definitiv verbürgt eben jetzt durch Gott in eine Ewigkeit bei ihm. Wir suchen ja alle nach Glück. Es steckt in uns ganz tief drinnen, dieses Streben nach Glück. Das haben die griechischen Philosophen schon unter dem Begriff der Eudaimonia jetzt eben bedacht. Jeder Mensch will Glück, jeder Mensch will Zufriedenheit haben. Und wir sehen auch, dass das auf Erden eben nur sehr, sehr teilweise, nur sehr gering jetzt eben gelingt. Und da ist es ganz einfach für mich bleibend die schönste Schönheit des christlichen Glaubens, dass ich jetzt eben österlich sein darf, dass für mich eben der Tod, zwar psychologisch natürlich fürchte ich mich auch davor und strebe nicht an, bald zu sterben, ich möchte auch lang leben, aber er hat natürlich seine Schrecken irgendwie verloren. Es ist nicht so, dass der ein definitives jetzt eben schwarzes Loch darstellt, in dem ich versinke, sondern über den Tod hinaus erwarte ich eine ewige Herrlichkeit. Erwarte ich eine Freundschafts- und Lebensbeziehung mit dem allmächtigen Gott. Und deshalb ist auch kein Zufall, dass der letzte Satz der Bibel, der aus einer Zeit stammt, wo man sehr stark eben jetzt die neu zum Glauben gekommenen, die Schönheit des Christentums, dessen, was Christus bringt, verstanden hat, dass der letzte Satz der Bibel lautet Maranatha. Komm bald, Herr Jesus. Ja, wenn wir heutigen Christen, und da können wir uns alle an der Nase nehmen, wenn man die heutigen Christen fragen würde, dann würden die eher singen, bleib weit weg, Herr Jesus. Ja, also lass uns Irdisches bewältigen, aber lass uns mit dem Himmel, mit der Ewigkeit in Ruhe. Das ist aber das eigentlich Letzte. Und es ist so hilfreich und antifrustrierend, wenn man ein letztes Ziel hat, weil es werden euch, ich sehe da junge Idealisten sitzen und zuhören über den Livestream und Menschen, die sich auf Jesus einlassen wollen und die diese Schönheiten ausschöpfen wollen. Aber es wird euch vieles gelingen, aber glaubt mir, als mittlerweile immer mehr alternder Priester, wo ich auch, wie ich nach meiner Priesterweihe immer gedacht, okay, und jetzt kommt Pater Karl und missionarischer Geist und jetzt kommt die Bekehrung der ganzen Welt und so weiter. Aber jetzt bin ich etwas realistischer. Ich darf Gott danken für vieles, das er mir geschenkt hat, wo ich Instrument sein durfte. Aber ich sehe natürlich, dass vieles eben nicht gegangen ist und nicht gehen wird, dass sich in meiner Lebenszeit vieles einfach nicht mehr ausgehen wird. Und es frustriert mich nicht wirklich, weil ich weiß, dass ich dort, wo ich Instrument war, einiges gemacht habe und das andere wird der Herr jetzt eben weiterführen und vollenden. Und ich habe das eben erlebt auch, weil ich ja 2008, 2009, 2010 dann in dieser Welt der Stars herumtummeln mich durfte. Wir sind durch diese CD Chant Music for Paradise sind wir kurz berühmt geworden. Ich war so gern Wetten, dass. Ich habe vielen dieser Stars, denen ich begegnet bin, wohl vielleicht auch zusätzliche psychotherapeutische Stunden verursacht, weil ich die gefragt habe, und wer sind sie, weil ich die nicht gekannt habe, diese ganzen Medienstars. Und ich habe gesehen, wie die, wie soll ich sagen, nur davon leben, von ihrem jetzigen Erfolg und von ihrer jetzigen Anerkennung. Und auch wenn man dann älter wird, was bleibt? Ja, also was bleibt wirklich? Du kannst dir gar nichts mitnehmen von diesen irdischen Erfolgen. Und deshalb finde ich diese siebente Schönheit eben eigentlich die wichtigste für uns Christen. Und jetzt dann morgen haben wir auch die Gelegenheit, ein bisschen in den Himmel hineinzuschauen, zu Allerheiligen, dass wir eben wirklich dieses Ziel fest ins Auge fassen. Das Letzte, ja, die letzte und größte Schönheit, die ist die, die Gott uns bereitet in seinem eigenen Leben. Wenn wir ihn schauen dürfen in der Schönheit, wie er selbst jetzt eben ist. Und das möchte ich euch sagen. Also ich bringe euch noch einmal meine sieben Schönheiten des christlichen Glaubens. Das erste ist, dass Gott der eine in sich dreifaltig ist von Ewigkeit und deshalb Liebe. Die zweite Schönheit ist, dass Gott unfasslich kreativ ist, weil er aus sich heraus diesen Kosmos gestellt hat. Also einen freien Liebesakt. Er lässt anderes sein, sein. Nicht, weil er muss, sondern weil er Anteil geben möchte an seiner Lebendigkeit. Und wir Menschen sind hier im Fokus eben jetzt, dieses Anteilgebens an seiner Liebe. Die dritte Schönheit ist, dass Gott sich nicht versteckt, sondern dass er kommunikativ ist, dass er sich uns mitteilt, dass er in eine Beziehung mit uns geht. Die vierte Schönheit ist, dass Gott ins Gegenteil seiner selbst geht, dass er in die Endlichkeit geht, dass er in der Inkarnation, in der Menschwerdung einer von uns wird, in Jesus Christus. Die fünfte Schönheit, dass Gott uns mit einer törichten, allumfassenden, universalen Liebe liebt und das am Kreuz auch manifestiert hat. Die sechste Schönheit ist, dass Gott uns durch sinnliche Zeichen nahe bleibt, wirkmächtig nahe bleibt. Das sind die Sakramente, dass hier unsere ganze Menschlichkeit auch sich entfalten kann in diesen religiösen Feiern. Und nicht bloß eben jetzt als eine psychologische Therapie für uns, sondern in den heiligen Zeichen wirkt er dann seine unsichtbare Gnade. Und die siebente Schönheit, dass Gott uns ewige Freude schenken möchte, nicht irgendein Paradies, wo er selbst nicht vorkommt, wie es die Vorstellungen einer anderen großen Weltreligion nahelegen, sondern eine Ewigkeit, in der er selbst unser ewiges Leben ist, wo er selbst eben jetzt uns Gemeinschaft mit sich schenkt, in einer Schönheit und Freude, die alles übertrifft, was wir auf Erden uns vorstellen können, wenn wir ihn schauen, wie er ist. Ja, danke. Alles Gute.